Ja, schönen guten Morgen auch von meiner Seite zu der Fortsetzung von diesem Seminar, die Gemeinde in der Endzeit. Lass uns noch einmal zu Jesaja Kapitel 60 gehen. Jesaja 60. Steh auf, werde Licht, denn dein Licht ist gekommen und die Herrlichkeit des Herrn ist über dir aufgegangen. Denn siehe, Finsternis bedeckt die Erde und dunkel die Völkerschaften, aber über dir strahlt der Herr auf und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Heute Morgen möchte ich vom Wort Gottes euch Material oder Munition geben, dass eure Hoffnung auf eine herrliche Gemeinde am Ende der Tage wirklich feststeht. Es ist so wichtig, dass wir gegründet sind im Wort Gottes und dass wir die Situation, in der wir leben und in die wir hineingehen werden, dass wir die sehen mit den Augen Gottes. Dass wir das sehen, was Gott sieht und dass wir an das glauben und das erwarten und das hineingehen, was Gott für die Gemeinde hat. Und wir sehen hier in diesem Vers und an vielen, vielen anderen Stellen, inmitten von großer Dunkelheit, von großer Bosheit und Unreinheit und Verführung und Orientierungslosigkeit, inmitten dieser Dinge ist da eine Gruppe von Menschen, die hat das Licht, die hat die Klarheit, die hat die Kraft, die hat die Freiheit und die hat etwas, was, auf das sie hinweisen kann, zu dem sie einladen kann. Sie hat etwas, was die Menschen so dringend brauchen. Die Gemeinde wird wie eine Stadt auf dem Berge sein. Sie wird nicht verborgen sein, sie wird nicht irgendwo ein kleines Grüppchen im Hinterhof sein, sondern man wird von ihr reden und sie wird von sich reden machen, sie wird eine Kraft haben, die Städte erschüttert. Und sie wird nicht nur in der Theorie, nicht nur in den Worten, sondern in Realität eine echte Alternative sein. Bis jetzt ist es so, dass wir mehr im Schaufenster haben, als wir im Regal haben. Und wir künden eine Menge von Dingen an, die, wenn man bei Licht gesehen, dann nachschaut, die gar nicht da sind. Und wir müssen da lernen, wahrhaftig zu sein. Aber wir wollen auch eine Hoffnung haben, die Gott uns gibt und wollen in das hineindrängen, was Gott für die Gemeinde hat. Und er wird die Gemeinde herrlich machen. Die Gemeinde wird ein Wohnort seiner Gegenwart sein. Wir haben viele, viele Beispiele in der Schrift, die uns gegeben sind, damit uns die Augen aufgehen, damit unsere Fantasie befreit wird von dieser negativen Sichtweise, von dem Pessimismus und damit wir sehen können, so wird das aussehen. Irgendwie in dieser Art wird es aussehen, wenn die Herrlichkeit Gottes kommt und wenn sie Wohnung genommen hat in der Gemeinde. Wie Mose den Auftrag bekommt, baut mir ein Heiligtum, sagt der Herr, damit ich in eurer Mitte wohnen kann. Gottes Sehnsucht ist, ein Gefäß zu haben, das er füllen kann mit seiner Gegenwart. Das ist Gottes Sehnsucht. Und wir haben zu hören und zu gehorchen und wir haben das zu bauen, was ihm gefällt, nicht was uns gefällt. Sondern das, was ihm gefällt, baut mir ein Heiligtum, damit ich in eurer Mitte wohnen kann. Die Sehnsucht Gottes ist schon bevor alles zu Ende ist, bevor König Jesus wiederkommt, hier schon einen Ort zu haben, wo wir sagen können, kommt und seht, schmeckt, erfahrt, schaut an. Ist das nicht herrlicher und schöner und besser und friedvoller und heilsamer, was Gott hier unter uns tut und was Gott uns anbietet, als das, was an Durcheinander da draußen ist? Wahre Evangelisation setzt voraus, dass wir etwas zeigen können. Dass wir zu etwas einladen können, dass wir sagen können, kommt, schaut euch unsere Ehen an, schaut euch unsere Teenagerkinder an. Schaut euch an, wie wir miteinander umgehen. Schaut euch an, wie wir Konflikte lösen. Schaut euch an, wie wir arbeiten. Schaut euch an, die Güte und das Wohlgefallen Gottes auf uns. Ist das nicht herrlich? Ist das nicht so viel mehr, als was ihr da draußen habt? Das ist der Auftrag der Gemeinde. Die Güte Gottes zu zeigen. Nicht nur davon zu reden, sie zu zeigen, sie zu haben, sie zu genießen, aber dann auch anzubieten und dazu zu rufen. Und viele werden sich rufen lassen. Paulus sagt, dass wir durch die Ermunterung der Schriften, das ist Römer 15, Vers 4, durch die Ermunterung der Schriften Hoffnung haben. So die Schrift gibt uns Hoffnung. Und wenn keine Hoffnung da ist, wird niemals Glauben kommen. Der Anfang ist Hoffnung. Das heißt, eine Perspektive, eine Erwartung, eine Sichtweise, die sich orientiert an dem, was Gott versprochen hat. Und wenn wir nicht voll sind vom Worte Gottes und wenn wir nicht vom Heiligen Geist motiviert werden und angefüllt sind und diese Dinge in uns wirklich lebendig gemacht sind durch den Beistand des Heiligen Geistes, dann können wir gar nicht anders, dann müssen wir unsere Zukunft als eine leicht abgewandelte Form der Gegenwart sehen. Wir müssen das, was vor uns ist, so sehen wie das, was wir jetzt haben. Und das ist furchtbar. Das ist furchtbar. Aber wenn wir übereinstimmen mit Gottes Gedanken, wenn Gottes Gedanken Realität in unserem Herzen werden, dann wird unsere Sichtweise verändert. Und wir können an Dinge glauben, wir können uns auf Dinge zubewegen, wir können Dinge schon sehen, bevor sie wirklich in der Fülle da sind, die es noch niemals gegeben hat. Und bevor wir auf einzelne Schriftstellen eingehen, einfach will ich das mal so sagen. Unser Gott wird hier kein klägliches, jämmerliches, bedauernswertes Ende der Gemeinde präsentieren vor der Welt. Amen. Er wird das nicht tun. Amen. Das entspricht nicht seinem Wesen. Das entspricht nicht seiner Majestät und seiner Größe. Es wird ein Tag kommen, wo den Spöttern das Spotten vergeht. Es wird ein Tag kommen, wo Gott sich zeigen wird auf diesem Planeten. Das Ende wird gewaltig sein. Und das Wort Gottes ist uns gegeben, damit wir gewiss sind, damit wir fest sind, damit wir ausgerichtet sind und kämpfen können. Paulus sagt es zu Petrus in Bezug auf sein persönliches Leben. Du hast Weissagungen bekommen. Das heißt, der Geist Gottes hat etwas über dich, über deinen Auftrag, über deine Zukunft gesagt. Und jetzt nimm diese Weissagungen und jetzt kämpfe mit diesen Weissagungen, den guten Kampf des Glaubens. Das ist der Sinn von prophetischen Aussagen im Worte Gottes, auch in Bezug auf das Volk Gottes, in Bezug auf die Gemeinde. Diese Aussagen sind dazu da, dass wir sie nehmen und dass wir lernen zu kämpfen. Prophetien haben Kraft, uns auszustatten, zu kämpfen gegen Lähmung, gegen Hoffnungslosigkeit, gegen Perspektivlosigkeit, gegen Gleichgültigkeit, gegen Langeweile. Prophetien haben eine Kraft, diesen zu kurzen, zu nahen Horizont, diese Diesseits-Sichtweise zu durchbrechen und den Horizont zu erweitern auf das, was von Gott ist und wie Gott die Dinge sieht. Dafür sind die Prophetien da in der Bibel. Und wir müssen lernen, sie zu finden und zu nehmen und festzuhalten. Und wir müssen darüber Zeit verbringen. Und wir müssen dem Heiligen Geist erlauben, uns zu zeigen, was bedeutet das wirklich? Wie wird das aussehen? Gib mir eine Vorstellung davon. Lass das real werden in mir. Das ist unsere Aufgabe. Es reicht nicht aus, einfach nur zu wissen, ja, da gibt's die und die Schriftstellen, sondern wir müssen zu diesen Schriftstellen immer wieder kommen. Und wir müssen dem Heiligen Geist erlauben, ein tiefes Werk in uns zu tun. Er ist uns gesandt, um uns in alle Wahrheit zu führen. Hinein in die Wahrheiten. Nicht davor, sondern hinein. Das wird eine Realität in uns. Hoffnung ist eine geistliche Kraft in uns. Glaube ist eine geistliche Kraft in uns. Liebe ist eine geistliche Kraft in uns. Und die kommt nur zustande, wenn wir uns auf Gottes Seite stellen und wenn wir Gott Raum geben, ein tiefes Werk in uns immer wieder und immer weiter zu tun. Das betrifft unser ganzes Leben, das betrifft unseren Alltag, das betrifft alle unsere Entscheidungen. So lasst uns jetzt hineingehen und einige Dinge anschauen, damit wir durch die Ermunterung der Schriften Hoffnung haben. Wir starten mit Matthäus 16. Matthäus 16, hier spricht Jesus über die Gemeinde, die er sieht, die er bauen wird. Und er sagt dort im Vers 18, auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Jesus redet nicht von Petrus, weil Petrus ist kein Felsen, Petrus ist ein Stein, ein kleiner Stein. Und Jesus sagt nicht, auf einen kleinen Stein werde ich meine Gemeinde bauen, sondern er baut seine Gemeinde auf den Felsen. Auf welchen Felsen? Auf den Felsen der Offenbarung, dass der Mann Jesus von Nazareth der Sohn Gottes ist. Der Messias ist, der Gesalbte, der über Jahrhunderte angekündigte Retter der Menschheit. Und das geht nur durch Offenbarung, dass uns das klar wird. Das kann man nicht irgendwie auf irgendeine andere Art und Weise begreifen. Und Jesus sagt zu Petrus, Fleisch und Blut hat er das nicht geoffenbart, sondern es ist der Vater im Himmel. So Jesus ist der Herr. Das ist der Felsen. Und das hört sich so einfach an. Aber wir werden dann in der späteren Session dann das durchbuchstabieren, was das tatsächlich bedeutet. Und alles, was wir brauchen, ist in dieser einen Sache enthalten. Er ist der Fels. Er braucht keine Ratgeber, keine Ergänzungen, keine klugen Ideen, keine Strategieberater. Das braucht alles unser Gott nicht. Unser Gott braucht Menschen, die ihm vertrauen und aus Vertrauen ihm sich hingeben und ihm gehorchen und den Mut haben, das Werk in sich geschehen zu lassen und von jeder Abhängigkeit, von jeder Bindung, von jeder verkehrten Kooperation mit dem System dieser Welt frei geschnitten zu werden. Das ist, was er braucht. Und sobald er Menschen hat, die losgeschnitten sind vom System dieser Welt, sobald er das hat, wird er durch diese Menschen sich offenbaren. Also Jesus sagt, ich werde meine Gemeinde bauen und das Hades Pforten werden sie nicht überwältigen. Jesus hätte hier Dutzende von Dingen sagen können, um seine Gemeinde zu beschreiben. Aber er wählt das eine wesentliche Merkmal. Diese Gemeinde ist in völligem Gegensatz und in einem Konflikt mit den Mächten der Finsternis. Da ist das Reich der Finsternis und da ist die Gemeinde, die auf Erden das Reich Gottes repräsentiert. Und diese beiden Dinge haben nichts miteinander zu tun. Und diese beiden Reiche sind in einem Konflikt miteinander. Und wie dieser Konflikt ausgeht, ist schon entschieden. Jesus sieht eine siegreiche Gemeinde, die die Werke des Teufels zerstört. Jesus sieht eine Gemeinde, die nicht in Bedrängnis ist, nicht ein armseliges kleines Häuflein, die nicht mehr garantieren können, ob sie morgen noch am Glauben festhalten und so bedrängt werden und dann sagen, ach Jesus, komm doch bitte schnell, wir wissen nicht, ob wir es noch lange aushalten, hol uns hier raus aus dieser finsteren Welt. Das ist nicht die Sicht, die Jesus hat, sondern er sagt, die Pforten des Totenreiches werden nicht standhalten. Das ist nicht eine bedrängte Gemeinde, die hofft, sie könnte noch irgendwie es schaffen bis zur Entrückung. Sondern da ist ein bedrängter Teufel, der mit aller Macht von innen versucht, sein Reich zu schützen und die Tore zuzuhalten. Und die Gemeinde bricht ein und macht Beute. Das ist, was Jesus sieht. Die Tore des Totenreiches werden nicht standhalten. Jesus sieht eine siegreiche Gemeinde. Und der Weg ist ganz einfach. Die Kraft kommt nach der Reinigung. Wenn wir mit dem System dieser Welt und ganz speziell mit dem religiösen System dieser Welt nichts mehr zu tun haben, dann haben wir Vollmacht, dort einzubrechen und Gefangene herauszuholen. Was hat Jesus gesagt vor dem Kreuz? Es kommt der Fürst dieser Welt, aber er findet nichts in mir. Was war der Grund seiner Zuversicht? Der Teufel wird nichts von seinen Sachen, von seinen Ideen, von seiner Weisheit, von seinen Zielen, nichts von ihm wird er bei mir finden. Und darum hat er keine Macht über mich. Darum hat er keine Chance. Das ist, was Jesus sagt. Und wir sind die Nachfolger Jesu. Und wir werden an diesen Punkt kommen, wo wir radikal abgeschnitten werden von jeder Verbindung, von jeder Krücke, von jeder falschen Weisheit, die nicht aus der Quelle Gottes kommt. Dadurch werden wir den Zorn des Weltsystems und des religiösen Weltsystems auf uns ziehen, aber wir werden die Gunst des Himmels haben. Wir werden die Gunst des Himmels haben. So, Jesus sieht eine überwindende Gemeinde, die bedrängt ist, die verfolgt ist. Aber Sieg ist nicht eine Sache von, wie sehen die Umstände aus. Sieg ist eine Sache von, wie sieht das Herz aus. Wenn Paulus sagt, Gott sei Dank, der uns allezeit Sieg gibt in Christus, dann sagt er nicht, ich hatte nie Probleme. Ganz sicherlich nicht. Schau dir das Leben von Paulus an. So eine einzige Serie von Attacken der Finsternis, von Bedrängnis, von Nöten, von Schwierigkeiten, von Herausforderungen, von Verfolgungen und so weiter, bis hinein in die Umstände. Er besteigt ein Schiff, um damit irgendwo hinzusegeln, und dieses Schiff erleidet Schiffbruch. Hat das Gott nicht gewusst? War er nicht aufgebetet? Konnte Gott nicht sagen, du nimm das Schiff nicht, fahr nicht jetzt, sondern warte noch ein paar Wochen. Es wird ein mächtiger Sturm kommen und der wird dich in große Nöte bringen. So, bleib doch lieber noch hier und geh 14 Tage später. Hat Gott nicht gewusst, was da kommt? Ihr Lieben, wir brauchen ein neues Konzept von Gottes Treue. Und dieses hypercharismatische Gott ist gut und er wird nie zulassen, dass irgendwas Schwieriges passiert. Ich hoffe, dass wir das endgültig hinter uns gelassen haben, als einen schönen amerikanischen Traum von einem bequemen Leben. Und das hat mit Evangelium nichts zu tun. Das hat mit Evangelium nichts zu tun. Das ist ein typisches Beispiel, dass man mit der Brille der Kultur die Bibel liest und liest Dinge dort raus, die da gar nicht drinstehen. Gott hat niemals versprochen, die Gemeinde und den einzelnen Christen vor Problemen, vor Schwierigkeiten, vor Herausforderungen, vor Bedrängnissen zu bewahren. Niemals. Niemals. Aber er hat versprochen, in den Bedrängnissen wird er da sein. Er wird uns durchbringen. Er wird uns durchbringen. Und Sieg ist nicht, es gibt keine Schwierigkeiten, sondern Sieg ist, inmitten der Schwierigkeit werde ich niemals die Hoffnung aufgeben. Werde ich niemals Kompromisse machen und die Wahrheit preisgeben, um meine Haut zu retten. Das ist Sieg. Das ist Sieg. Zu sagen, lieber sterbe ich, als dass ich das aufgebe. Das ist Sieg. Und diese Art von Gemeinde, die in Herrschaft kommt über die Mächte der Finsternis, das ist die Art von Gemeinde, die Jesus sieht und die Jesus bauen wird. Herrschaft über die Mächte der Finsternis. Römer 5, 17, wenn wir die Fülle der Gnaden und die Gabe der Gerechtigkeit empfangen, dann herrschen wir in diesem Leben. Und da gibt es eine Menge von Segnungen, eine Menge von Gnaden, die wir noch nicht immer am Horizont sehen, die wir nicht begehren und deswegen auch sie nicht bekommen. Aber Gott wird uns lehren, dass es Gnaden gibt, von denen wir noch nie eine Ahnung hatten. Und wir werden begreifen, diese Gnaden brauchen wir. Erst öffnet Gott die Augen über eine Gnade, dass du sie brauchst unbedingt. Und dann fängt das Streben an, dann fängt die Sehnsucht an, dann fängt der Glaube an und dann dringen wir hinein. Und dann fragen wir, Herr, was muss passieren? Was muss ich loslassen? Was muss anders werden, damit diese Gnade in mein Leben kommt? Und dann kommt sie. Weil Gott gibt dem Demütigen Gnade. Er gibt gerne und er gibt Gnade. Und die Voraussetzung ist Demut. Die Voraussetzung ist, dass ich nicht besserwisserisch auftrete, dass ich nicht alles habe und schon alles kann und alles weiß, sondern dass ich meine Begrenzung und meine Bedürftigkeit sehe und dass ich weiß, ich brauche Hilfe. Ich brauche Veränderung. Ich brauche etwas, was ich mir durch meine eigenen Aktivitäten, durch meine eigene Klugheit nicht verschaffen kann. Ich brauche Gnadengeschenke. Eine siegreiche Gemeinde baut Jesus und er sieht sie. Weil in dieser einen Tatsache, sie ist in Herrschaft über die Mächte der Finsternis. Sie dringt ein in das Reich der Finsternis und sie macht Beute. In dieser einen Aussage ist alles enthalten. Alles ist enthalten in dieser einen Sache. Darum bringt Jesus diesen Punkt. Weil die Gemeinde ist in völligem Gegensatz zur Welt, was das Reich Satans ist. Lass uns noch zu Matthäus 24 gehen. Und ihr wisst, das ist dieses Kapitel, wo der größte Prophet aller Zeiten uns einen Einblick gibt in die Ereignisse der letzten Tage. Und es sind überwiegend negative Trends und negative Ereignisse. Aber inmitten der Gerichte, inmitten der Bedrängnis, sehen wir in Vers 14, und dieses Evangelium des Reiches wird gepredigt werden auf dem ganzen Erdkreis, allen Nationen zu einem Zeugnis. Und dann wird das Ende kommen. Also da kann nicht eine schwache, armselige, kleine Schar im Hinterhof sich treffen und alles, was sie interessiert, ist, Herr, werden wir es noch schaffen bis zur Entrückung? Werden wir nicht auch noch irgendwie müde werden und nachgeben und den Glauben verlieren, wie so viele andere vor uns? Das ist nicht eine Schar, die kämpft ums Überleben, sondern es ist eine siegreiche Schar, die große Beute machen wird. Das Evangelium des Reiches, nicht irgendein Evangelium. Nicht ein Evangelium, komm zu Jesus und alle deine Sorgen sind vorbei. Nicht ein Evangelium, er macht dich reich und jeder wird Millionär oder solchen Quatsch. Das Evangelium des Reiches. Das Evangelium ist das Evangelium des Reiches. Das heißt, wir leben in einem neuen Reich unter einem neuen König. Da ist ein König. Wenn da kein König ist, ist es kein Königreich. Es ist ein Leben unter den Ordnungen Gottes. Es ist ein Leben, wo wir erlöst sind zum Gehorsam. Es ist etwas ganz anderes als Jesus löst deine Probleme. Willst du dich nicht auch bekehren? Das Evangelium des Reiches ist, du bist im falschen Reich. Und du hast keinerlei Möglichkeit, dem Verderben zu entrinnen. Es sei denn, du wechselst die Seiten. Es sei denn, du beugst deine Knie vor dem König. Und Errettung ist nicht Errettung von der Hölle, sondern Errettung ist Errettung zum Gehorsam gegenüber dem König. Das ist Errettung. Und das wird der Fokus sein. Und das wird verkündigt werden. Und es wird verkündigt werden auf der ganzen Erde. Allen Nationen. Zu einem Zeugnis. Das bedeutet mit Beweiskraft. So diese Verkündigung, von der Jesus spricht, die Jesus hier sieht am Ende der Tage, ist nicht ein scheues, schüchternes Herüberreichen eines Traktates, sondern es sind machtvolle Demonstrationen vom Himmel, die entgegen allen Warnungen der Hure, hört nicht auf diese Leute, die sind verrückt, die sind gefährlich, die sind eine Sekte und all diese Dinge. Eine riesen Propagandamaschinerie wird aufgefahren werden. Und trotzdem, weil der Himmel selber sich zu der Verkündigung des Evangeliums stellt, wird die Ernte eingebracht werden. Weil die Beweise, die Gott liefert, reden lauter als die Warnungen der religiösen Heuchler. Die Beweise, die Gott liefert, reden lauter als die religiösen Warnungen und Verdächtigungen und Anschuldigungen der Heuchler. Ihr werdet sehen, die Medien werden voll sein von Propaganda. Und die ideologischen Grundlagen sind schon längst da. Wir sind die gefährlichen Fundamentalisten. Wir werden auf eine Stufe gestellt mit islamistischen Selbstmordattentätern. Das ist alles schon vorbereitet. Und es wird weitergehen. Und die Bevölkerung wird das begrüßen, wenn es Gesetze gibt, im Namen des Friedens in unserer Kultur, dass nicht mehr so etwas Diskriminierendes und Beleidigendes gesagt werden darf, wie Jesus ist der einzige Weg zum Himmel. Schlussendlich, der ganze Angriff des Feindes geht um diese eine Wahrheit. Wer ist Jesus Christus? Welchen Platz hat er? Was ist seine Einzigartigkeit? Was ist sein Anspruch? Was bedeutet es, dass er die Wahrheit ist? Und ich bin davon fest überzeugt, es dauert nicht mehr lange und wir werden Gesetze erleben, die uns verbieten wollen, genau das zu sagen. Weil die Muslims fühlen sich diskriminiert, sie fühlen sich gekränkt. Ja, was ist dann mit ihrer Religion? Was ist dann mit ihrem Religionsstifter? Und wenn du siehst, was in unserer Gesellschaft geschieht, wie der Kniefall vor dem beleidigten Islam immer populärer wird. Und man die irrsinnigsten Zugeständnisse macht. Und wie man diejenigen mundtot macht, die noch einmal erklären wollen, hallo, was passiert hier überhaupt? Was hat das noch zu tun mit unserer demokratischen Grundordnung? Diese Leute werden systematisch verfolgt und unmöglich gemacht. Und staatliche Organe reihenweise knicken ein vor diesen Ansprüchen. Das geschieht schon in unserer Zeit. Die Mentalität, wir sind bereit, alles zu opfern, um unsere Bequemlichkeit, unseren Wohlstand zu behalten. Diese Mentalität regiert das gesellschaftliche Leben. Wir sind bereit, alles zu opfern. Und im Im Namen des Kampfes gegen den Terror wird die Freiheit, die man verteidigen will, geopfert. Das ist absolut irrsinnig, was passiert. Alle regen sich jetzt auf über den Nacktscanner. Aber über Vorratsdatenspeicherung und vieles, vieles andere ist längst nicht so ein Theater. Lass ich doch meinen Schwabbelbauch sehen. Aber meine Gedanken und mit wem ich was kommuniziere, ist mir viel, viel wichtiger, ob irgendwelche Leute auf dem Flughafen meinen Schwabbelbauch sehen. Hallo? Das Evangelium des Reiches wird verkündigt werden auf dem ganzen Erdkreis mit großer Macht. Das ist, was Jesus prophezeit. Und wenn er es prophezeit und wenn er der größte Prophet aller Zeiten ist, dann wird genau das eintreffen. Genau das wird kommen. Es wird kommen. Jesus sagt, Matthäus 13, 39, die Ernte ist die Vollendung des Zeitalters. Am Ende wird die Ernte kommen, die Ernte von Gut und die Ernte von Böse. Am Ende wird die Ernte sein. Und wir sehen in Offenbarung, die Beschreibung der Ernte, Offenbarung 7. Siehe, eine große Volksmenge, die niemand zählen konnte, aus jeder Nation und aus den Stämmen und Völkern und Sprachen, stand vor dem Thron und vor dem Lamm, bekleidet mit weißen Gewändern und Palmen in ihren Händen. Und sie rufen mit lauter Stimme und sagen, das Heil unserem Gott, der auf dem Thron sitzt, und dem Lamm. Und dann fragt Johannes, ja, wer ist das, was sind diese Leute? Und er bekommt dann die Antwort, weil er keine Antwort gibt. Vers 14, und der Engel sprach zu mir, diese sind es, die aus der großen Bedrängnis oder der großen Trübsal, aus den letzten Jahren der Menschheit ohne Gott, das ist die große Bedrängnis, aus dieser Zeit kommen diese Menschen. Sie haben ihre Gewänder gewaschen und weiß gemacht im Blut des Lammes. Da ist die Ernte. Johannes hat sie schon gesehen. Es wird eine Ernte geben. Das ist das Eigentliche. Dank sei Gott für jeden, der sich heute bekehrt. Danke für Gemeindewachstum. Aber die Ernte ist das noch lange nicht. Noch lange nicht. Was wir jetzt haben, ist der Anfang der Zubereitung der Erntearbeiter. Der zaghafte kleine Anfang der Zubereitung der Erntearbeiter. Es wird eine Ernte geben. Wie oft höre ich das? Menschen sagen das oder schreiben mir das. Ja, ich kann keinen Sieg am Ende sehen. Ich kann keine weltweite Erweckung sehen. Ich sage, hier ist mein Tipp. Mal die Bibel aufschlagen. Ich sehe sie. Hier ist die große Ernte. Und ich glaube, dass es viele Hunderte von Millionen von Menschen, vielleicht sogar noch weitaus mehr, sein werden. Weil, wenn diese große Erschütterung erstmal einsetzt und alles, worauf Menschen ihr Vertrauen setzen, bricht zusammen, die Menschen werden sehr, sehr offen werden und suchen etwas, worauf sie ihr Vertrauen setzen. Glaub es mir. Und alles, was man erschüttern kann, wird erschüttert werden. Hebräer 12. Damit das Unerschütterliche offenbar wird. Warum setzen jetzt so viele Menschen ihr Vertrauen nicht auf Gott? Weil sie Vertrauen auf Geld setzen. Weil sie ihr Vertrauen auf ihre Rente setzen. Weil sie ihr Vertrauen auf irgendwelche Dinge setzen. Aber wenn diese Dinge bröckeln und zerbrechen und unter ihren Füßen sich in nichts auflösen, wird das große Fragen beginnen. Ja, wofür bin ich da? Was macht das Leben noch für einen Sinn, wenn Menschen um mich herum sterben wie die Fliegen und ich so viele meiner Kumpels und Nachbarn und Freunde verloren habe und wer weiß, wann ich der Nächste bin? dann fangen die Menschen an zu fragen. Ich werde es nie vergessen. In der Stunde, als die Zwillingstürme einstürzten, war ich auf dem Flughafen und wollte gerade interessanterweise mit einem arabischen Bruder in ein arabisches Land fliegen. Das war eine interessante Situation. Und die Bilder liefen über den Fernseher von den einstürzenden Zwillingstürmen. Immer wieder haben sie das wiederholt, immer wieder. Und wir saßen in einem Raum und da war ein Geschäftsmann. Und er war völlig fertig. Und er telefonierte mit einem Freund und wir hörten mit, was er dort sprach. Und er sagte, mein Büro in New York ist in unmittelbarer Nachbarschaft der Zwillingstürme. Und es ist nur ein kleiner Zufall, dass ich nicht gerade jetzt im Büro bin, sondern hier auf dem Flughafen bin. Eigentlich war der Plan so, dass ich jetzt hätte in diesem Büro sein müssen. Und er war weiß vor Schrecken. Und als wir diesem Geschäftsmann mit seinem Anzug und seinem Köfferchen und dem ganzen Outfit, ja, wir haben es im Griff, wir können es. Als ich diesem Geschäftsmann oder wir dann diesem Geschäftsmann dann sagen, es ist nur die Gnade Gottes, dass sie jetzt nicht in New York sind, sondern hier. Und Gott hat einen Plan für ihr Leben. Dieser Geschäftsmann, der wahrscheinlich in seinem ganzen Leben sich noch nie für Glauben oder Religion interessiert hat, man konnte die Dollarzeichen förmlich in seinen Augen sehen. Dieser Geschäftsmann war offen wie ein Scheunentor. Und wollte etwas hören über einen Gott, der einen Plan hat mit ihm. Und das ist wie ein Bild für mich. Menschen, die nie sich interessiert haben für die wirklichen Fragen, die nie irgendwie an etwas anderes gedacht haben, als das Leben zu genießen und materielle Reichtümer anzuhäufen. Wenn die große Erschütterung kommt, sie werden auf einmal sehr, sehr, sehr offen werden und fragend werden. Und die Ernte wird eingebracht. Denn innerhalb von einer ganz kurzen Zeit ist wie in der Landwirtschaft. Es braucht eine lange Vorbereitung des Bodensbereitens, des Säens, des Bewässerns, des Pflegens, Düngens und was weiß ich alles. Eine lange, lange, lange Zeit. Und die Ernte ist an einem einzigen Tag. Monatelang wächst das Ganze. Und an einem Tag ist die Ernte. Und in den allerletzten Jahren, bevor König Jesus wiederkommt, wird die Ernte eingebracht werden. Das ist, was die Bibel sagt. Und das müssen wir sehen und das müssen wir glauben. Und wir dürfen nicht mitmachen mit den Spöttern, die sagen, ja, wo sind jetzt die Verheißungen seiner Ankunft? Und alles bleibt so, wie es von Anfang an gewesen ist. Es bleibt überhaupt nicht alles so, wie es von Anfang an gewesen ist. Es ist heute dramatisch total anders als vor 20 Jahren. Aber nur durch den Heiligen Geist. Wenn wir nicht mitmachen mit der Verblendung durch das Weltsystem, können wir diese Dinge sehen. Die anderen sehen es nicht. Oder wenn sie es sehen, können sie daraus keine Schlüsse ziehen. Sie können nicht Dinge einordnen. Sie sehen Dinge, aber sie wissen nicht, welche Bedeutung sie haben. Als wir damals Anfang der 70er Jahre mit okkulten Dingen rumgespielt haben und uns nach der unsichtbaren Welt ausgestreckt haben und alle möglichen Dinge dort veranstaltet haben, in unserer Stadt, in der Bibliothek, gab es 3-4 Bücher zu dieser Thematik. Heute wird Yoga von der Krankenkasse finanziert und jede Hausfrau weiß, was Yoga ist. Und es gibt ganze Buchläden voll mit dem ganzen Zauberkram, mit allen möglichen Facetten und Spielarten von Zauberei. Ganze Buchläden gibt es. Und es gibt riesige Messen, wo Tausende von Menschen hinkommen, weil sie Interesse haben am Übernatürlichen. Innerhalb von weniger als 40 Jahren hat sich das vollkommen geändert. Vollkommen. Und doch sagen die Leute, ja, es ist alles noch so wie früher, es ist überhaupt nicht so wie früher. Die Dinge haben sich radikal verändert. Aber nur wenn wir das Wort kennen, wenn uns die Augen geöffnet sind für die geistlichen Zusammenhänge, dann nehmen wir das wahr. Und weiter in Offenbarung finden wir noch eine andere Passage, brauchen wir jetzt nicht aufzuschlagen, Kapitel 14, wo ein Engel kommt und in unmissverständlicher Sprache wird das Evangelium dem ganzen Planeten verkündigt. Sodass, wenn dann die Gerichte kommen, die irdischen Endzeitgerichte, die Menschen wissen, dass das nicht irgendwelche zufälligen Ereignisse sind. Sie wissen, das ist der Zorn des Lammes. Das liest du in Offenbarung. Sie sagen zu den Bergen, fallt über uns und bedeckt uns vor dem Zorn des Lammes. Das heißt, die Gemeinde wird eine gewaltige prophetische Stimme haben und sie wird diese Dinge ankündigen und sie wird erklären, was diese Ereignisse bedeuten. Und die Menschen werden es glauben, ob sie sich bekehren oder nicht. Sie wissen, das, was da geschieht, ist nicht irgendwie eine Laune der Natur oder irgendwie etwas, sondern es ist der Zorn des Lammes. Alle Menschen werden das wissen. Woher wissen sie das? Weil da eine Gemeinde ist, die, egal wie sie diffamiert wird und für extrem und für verkehrt und für nicht beachtenswert erklärt wird, sie wird eine Stimme haben. Und sie wird mit lauter Stimme bis in das letzte Dorf, bis in die letzte Einöde, sie wird das Evangelium tragen über den ganzen Planeten. Und jeder wird wissen, das ist der Anfang vom Ende. König Jesus kommt wieder. Das ist der Zorn des Lammes. Und da ist der Ausweg, dem Zorn des Lammes zu entrinnen. Und viele, viele Menschen werden diesen Ausweg wählen. Eine gewaltige Ernte wird eingebracht werden. Das ist das eigentliche Ziel, die Ernte. Darum geht es. Und unser Herz muss voll sein davon. Das ist Realität. Das ist nicht irgendwie ein Wunschtraum. Sondern es ist Realität und es wird so genauso sich ereignen, wie Johannes es schon beschrieben hat. Und darum beschreibt es uns, dass wir daraus Kraft schöpfen und lernen zu kämpfen gegen die Angst, gegen die Entmutigung, gegen die Passivität, gegen die Lust des Fleisches gegen die Hoffnungslosigkeit. Durch die Kraft der Prophetien kämpfen wir und haben den Sieg. Halleluja. Schauen wir uns noch weitere Schriftstellen an, die von dieser herrlichen Gemeinde sprechen. Epheser 5. Epheser 5. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat, um sie zu heiligen, sie reinigend durch das Wasserbad im Wort. Und warum reinigt er sie? Damit er die Gemeinde sich selbst verherrlicht darstellte, die nicht Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Jesus reinigt die Gemeinde im Wasserbad des Wortes, nicht im Wasserbad von menschlichen Ideen oder menschlicher Philosophie, sondern im Wasserbad des Wortes. Seine Worte reinigen die Gemeinde. Und das Ziel wird sein, die Gemeinde verherrlicht ihn. Die Gemeinde zeigt ihn, macht ihn sichtbar und vermehrt seinen Ruhm. Die Gemeinde wird eine ganz andere Identität bekommen und sie wird verstehen, wir sind nicht da für uns selber. sondern wir sind dafür da, seinen Ruhm zu vermehren. Das heißt, ihn zu verherrlichen. Menschen dazu zu bringen und zu sagen, Gott ist real und Gott ist gewaltig. Das ist die Aufgabe der Gemeinde. Sie soll seinen Ruhm vermehren. Sie lebt zur Ehre seines Namens. Apostelgeschichte 15, ein Volk für seinen Namen. Bis jetzt dominiert eine Mentalität, die Gemeinde ist für uns da. Die Gemeinde soll doch irgendwie uns helfen. Die Gemeinde soll doch irgendwie uns das Leben leichter machen. Die Gemeinde soll doch sich bitte irgendwie anstrengen und einen Kinderdienst auf die Beine stellen, damit wir wenigstens einmal am Sonntagmorgen Ruhe haben von den Blagen. Ich meine, das ist ja wohl nicht zu viel verlangt, wenn ich hier mein Geld gebe. Klar, ich gebe nicht den Zehnten, aber doch ein bisschen gebe ich. Da könnt ihr doch wohl mal einen Kinderdienst organisieren, dass ich mal 2 Stunden Ruhe habe. Das ist die Mentalität, die Gemeinde als Sozialeinrichtung. Man hat Ansprüche an die Gemeinde. Und wehe, wenn einmal die Leiterschaft sagen muss, wir haben nicht genügend Leute im Kinderdienst, so wir schlagen vor, ihr Eltern organisiert das selber und ihr werdet euch abwechseln und im Nebenraum die Kinder betreuen. Du sollst einmal sehen, was dann los ist. Ja, wie, was? Jetzt soll ich mich um meine eigenen Kinder kümmern oder wie? Die Gemeinde ist ja ein Selbstbedienungsladen geworden. Sie ist dazu da, Menschen das Leben leichter zu machen. Aber die neutestamentliche Gemeinde und die Gemeinde, die am Ende mit dieser Brautmentalität dann da sein wird, hat eine ganz andere Gesinnung. Wir sind dafür da, Gott groß zu machen. Und deswegen, weil Gott herrlich ist, werden wir, jeder Einzelne und wir dann zusammen, wir werden in unserem Herzen und in unseren Worten und in unseren Verhaltensweisen keine Dinge tolerieren, die Gott beleidigen, die den Heiligen Geist betrüben. So die Sorglosigkeit der Schwätzer und der Leute, die ohne Probleme hinter dem Rücken von anderen Leuten reden und heucheln und dem Bruder ins Gesicht das sagen und sich umdrehen und zu dem anderen dann die schrecklichsten Dinge über diesen Bruder sagen. Diese Dinge, Halleluja, kommen zu Ende. Oh, was erfüllt mich das mit Freude. Weil ich so leide. Manche Gemeinden, ich komme, da ist so eine furchtbare Atmosphäre. Und ich weiß, sie haben mit viel Fleiß und Mühe über Jahrzehnte daran gearbeitet, die Atmosphäre zu vergiften. Durch Heuchelei, durch Unehrlichkeit, durch Reden hinter dem Rücken, durch Intrigen und Machtkämpfe und all diese Dinge. Sie haben jahrzehntelang die Atmosphäre vergiftet. Der Heilige Geist hat sich längst verabschiedet, aber keiner will es wahrhaben. Diese Dinge kommen zu Ende. Halleluja. Halleluja. Oh, ist es wunderbar. Ist es wunderbar. Die Gemeinde wird die Gegenwart Gottes haben. Die Gemeinde wird die Furcht des Herrn über sich haben. Es wird eine Gemeinde sein, zu der Gott sich stellen kann. So wie am Anfang der Vater sich zum Sohn gestellt hat. Und hat gesagt, dies ist mein lieber Sohn, an dem habe ich wohlgefallen. Und in der zweiten Begegnung, wo die Stimme kam, kommt dann noch dazu, den sollt ihr hören. Und Jesus sagt, so wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Und das heißt für mich, wenn wir lernen zu kooperieren mit dem Heiligen Geist, der Tag wird kommen, wo der Vater den Vorhang beiseite zieht und mit lauter Stimme der Welt zurufen wird, das sind meine Leute. Und die müsst ihr hören. Und die Welt wird hören. Die Welt wird hören. Halleluja. Eine Gemeinde, die Jesus verherrlicht, die ihn darstellt. Ihr kennt alle Offenbarung 19. Lasst uns fröhlich sein, frohlocken und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und sein Weib, seine Frau, seine Ehefrau hat sich bereit gemacht und ihr wurde gegeben, dass sie sich kleide in feine Leinwand, glänzend rein, denn die feine Leinwand sind die gerechten Taten, nicht Lieder, nicht Gebete, nicht Gottesdienste, die gerechten Taten der Heiligen. So, es wird einen Tag in der Geschichte geben, wo das sich erfüllt und wo die Gemeinde sich bereit gemacht hat. Es wird einen solchen Tag geben. Ganz gleich, wie es jetzt aussieht, ganz gleich, wie viel Durcheinander jetzt da ist, wie viel Menschenweisheit und selbstgemachte Religion an vielen Stellen dominiert. Das spielt alles keine Rolle. Und wir können das Elend und den Mangel und die Kompromisse und den Schmutz in der Gemeinde ertragen, wenn das in unserem Herzen lebt. Es wird ein Tag kommen, wo diese Dinge fertig sind. Es wird ein Tag kommen, wo damit Schluss ist. Halleluja. Das muss leben in uns. Wenn das nicht in uns lebt, wird es niemals einen wirklichen Gebetsdienst geben. Vielleicht kommen wir später noch darauf. Und wenn es keinen wirklichen Gebetsdienst gibt, nach dem Muster des Wortes Gottes, der Himmel wird niemals auf die Erde herabkommen. Niemals. So, wenn es am Ende eine Braut gibt, die sich bereitet hat, wie stellen wir uns das vor? Sie ist hier voller Zweifel, voller Angst, voller Unsicherheit, voller Kompromisse, voller Menschengefälligkeit, voller Menschenfurcht, ohne Kraft, kann gerade so irgendwie mit den letzten Fingernägeln sich irgendwo an irgendeiner tief verborgenen Heilsgewissheit irgendwie noch so klammern. Und dann wird sie entrückt und erscheint oben als herrliche, beeindruckende, strahlende Braut. Ja, stellen wir uns das so vor. Niemals, niemals. Sondern die Bedrängnisse, auch die Angriffe und die Verfolgung der Hure sind Teil von Gottes Plan. Und Gott gebraucht diese Dinge, um die Braut zu reinigen. Gott gebraucht diese Dinge. Um die Braut herrlich zu machen. Und Gott spricht, Gott gibt sein Wort. Er sandte sein Wort und heilte sie. Heilung ist in dem Wort. Aber es muss das Wort Gottes sein, nicht das Wort von Menschen und nicht das Wort von Menschen über das Wort Gottes, sondern es muss das Wort sein. Und Heilung wird kommen und Klarheit wird kommen und Furcht des Herrn wird kommen und Herzen werden verwandelt werden und stolze Herzen werden sich beugen durch die Macht des Wortes Gottes. Weil das Wort reicht aus, um Herzen zu verändern. Und was für eine Kraft hatte die erste Gemeinde im Wort? Was für eine Kraft? Als Petrus predigte, heißt es drang ihnen durchs Herz. Als Stephanus predigte, ihre Herzen wurden durchbohrt. Ihr Lieben, was wir brauchen, ist eine Erweckung von geistgeleiteten, geisterfüllten, brennenden Verkündigern des Wortes Gottes. Die wie Johannes der Täufer ein brennendes, scheinendes Licht sind. Und die ein scharfes Schwert haben, das Herzen durchbohren kann. Aber auf welchem Predigerseminar lernst du das? In welcher Unterrichtsstunde lernst du ohne Menschenfurcht? Mit einem Herzen, das nur Gott verherrlichen will, zu predigen. Auf welcher Bibelschule lernst du das? In der Schule der Bedrängnis. In der Schule des Leidens. In den Schwierigkeiten. Durch das Wasserbad im Wort wird er sich die Gemeinde reinigen. Halleluja. Jesaja 62. Um Zions Willen will ich nicht schweigen. Und um Jerusalems Willen will ich nicht ruhen. Und jetzt kommt dieses wunderbare Wort. Und das setzt Hoffnung frei. Bis. Dieses kleine Wort, bis, ist die Hingabe Gottes an ein Ziel. Er wird nicht schweigen. Er wird nicht aufhören zu reden, bis dieses Ziel erreicht ist. Und was ist das Ziel? Bis seine Gerechtigkeit, die Gerechtigkeit von Zion. Wer ist Zion? Wir als Kinder Gottes gehören zu Zion. Das ist, was der Hebräerbrief sagt. Wir sind zu Zion gekommen. Und die Gerechtigkeit von Zion wird hervorbrechen. Das bedeutet Heuchelei und Lüge und Großmannssucht und Machtgier und Kompromisse aus Menschenfurcht wird es nicht mehr geben. Die Gerechtigkeit wird hervorbrechen. Wie Lichtglanz und sein Heil wie eine Fackel brennt. Das Heil wird brennen wie eine Fackel. Jeder wird sehen, wir haben, wovon wir reden, und wir haben mehr als das, was wir beschreiben können. Halleluja. Oh, gewaltig, gewaltig. Wir demonstrieren das Heil, wir zeigen das Heil. Wir geben Beweise für das Heil. Wir zeigen durch unsere Ordnung, durch unseren Frieden, durch unsere Art, wie wir Konflikte lösen. Wir zeigen, Gott ist der absolut weise und gütige und gerechte Gott. Und nirgendwo gibt es eine gerechtere und schönere und friedvollere und bessere Ordnung als unter der Herrschaft des Königs. Das wird die Gemeinde der Welt zeigen. Halleluja. Und ich sage es immer wieder, diese Hoffnung muss in uns leben. Sonst gehen wir kaputt. Oder wir gehen nicht kaputt, wir gehen einfach in, ach, lasst mich doch in Ruhe, macht doch eure Sache. Wie viele haben aufgegeben? Wie viele haben einmal gebrannt und sitzen heute nur noch müde und anteilnahmslos in der Versammlung? Aber sie sind keine Kämpfer mehr. Sie bringen nichts mehr vorwärts. Es kommt nichts mehr Neues, nichts mehr Frisches, nichts mehr Bahnbrechendes. Es kommt nichts mehr, was Menschen inspiriert und was Menschen Mut macht. Komm, lass uns weitergehen. Es wird gelingen. Gott ist mit uns. Diese Hoffnung muss erhalten werden und noch viel, viel stärker in uns brennen. Das ist der Motor. Die Hoffnung ist der Motor. Wenn die Hoffnung stirbt, werden wir uns nirgendwo hinbegeben. Wir werden nur das Erreichte verwalten, weiter nichts. Wir werden nur das kümmerliche bisschen, was wir haben, versuchen zu erhalten. Hoffnung ist der Motor. Hoffnung gibt nicht auf. Hoffnung hat ein Ziel. Das ist nicht irgendwie, wie die Philosophen oder Kirchenphilosophen uns erzählen, das Prinzip Hoffnung. Man hofft einfach, damit man irgendwie nicht untergeht. Sondern man hat eine Hoffnung um der Hoffnung willen. Sondern wir haben eine Hoffnung, weil etwas Reales vor uns ist und etwas Reales erreicht werden wird. Es wird erreicht werden. Es lohnt sich, diese und viele andere Schriftstellen zu nehmen und darüber viel Zeit zu verbringen und darüber anzubeten und zu sagen, Gott, gib mir ein Herz, das das glaubt. Gib mir ein Herz, in dem das lebt. Gib mir diese Ermunterung der Hoffnung, die durch die Schriften kommt. Gib es mir. Und lehre mich so zu leben, dass das mir nicht geraubt wird. Lehre mich so zu leben, dass niemand mir das rauben kann. Hilf mir, dieses Feuer zu bewahren. Das ist die Kunst, um die es jetzt geht. Das ist ein Lebensstil, das ist ein täglicher Kampf, das ist nicht irgendwie eine einmalige Geschichte und ein Durchbruch, sondern es ist ein Kampf. So, Gott hat sich festgelegt, er wird nicht schweigen und er wird nicht ruhen, bis die Gerechtigkeit von Zion hervorbricht wie Lichtglanz und sein Heil wie eine Fackel brennt. Wir werden erleben, dass Gott immer deutlicher und immer lauter und immer dringender und immer feuriger und immer brennender und immer herausfordernder, er wird sprechen. Und er erwartet, weil er der Herr ist, er erwartet von jedem seiner Kinder eine Antwort. Es wird nicht mehr so sein, dass wir die dollsten Dinge hören und sitzen da teilnahmslos, überheblich, arrogant, wie die Jury beim Eiskunstlaufen. Und zum Schluss geben wir dann dem Prediger Noten. Ganz großzügig. 4, 4,5, 5. Und wir verteilen dann Zensuren. Und konzentrieren uns auf Dinge, die völlig am Rande sind. Sondern wir hören Gott sprechen. Viele Menschen kommen in Versammlungen und alles, was sie hören, ist einen Menschen. Und Gott hat gesagt, ich werde nicht schweigen. Ich werde nicht ruhen. Gott wird sprechen. Aber wir müssen sagen, Gott, gib mir ein Herz, deine Stimme zu hören. Gib mir ein Herz zu verstehen und zu hören, was du sagst. Wie viele Menschen in den Gemeinden sind heute genauso wie damals, als Jesus nach Nazareth kam. Und statt zu begreifen, Gott spricht heute Morgen zu uns. Fangen Sie an, das alles auf ein menschliches Niveau runterzuziehen. Ja, wer ist denn der überhaupt und wo kommt denn der her? Und wer hat den überhaupt geschickt und wer hat den überhaupt ordiniert und wer steht überhaupt dahinter und zu welchem Netzwerk gehört denn der eigentlich und welcher Präses hat den eigentlich eingesegnet? So haben sie es mit Jesus gemacht. Ja, wer ist denn der? Wir kennen doch alle seine Brüder. Wir wissen doch, was das für welche sind. Soll denn der jetzt etwa ganz anders sein? Der macht fromme Sprüche, aber in Wirklichkeit wird es dann, wenn man genauer hinschaut, wird genauso sein wie mit dem Rest der Sippe. Das war doch die Haltung. Das war die Haltung, die sie in Nazareth ihm entgegenbrachten. Und der Heilige Geist nennt es Unglaube. Und er wurde blockiert. Und Jesus konnte dort keine Wunder wirken, wegen ihres Unglaubens. Und ihr Unglaube war einfach, das Wort Gottes auf ein menschliches Niveau runterzuziehen und vom Eigentlichen sich ablenken zu lassen. Gott spricht, Gott redet, aber wir müssen seine Stimme hören und nicht die Stimme eines Menschen. Gott spricht heute Morgen. Hörst du die Stimme Gottes? Oder hörst du da nur einen Wanderprediger aus Berlin? Hörst du die Stimme Gottes? Seine Sehnsucht, aber auch seine Unbeirrbarkeit. Er wird nicht aufgeben, es wird erreicht werden. Das steht schon fest. Was noch nicht feststeht, ob du und ich dazu gehören, das steht noch nicht fest. Da muss noch ein bisschen was gearbeitet werden. Darum geht's noch. Diese herrliche Gemeinde, die rein sein wird, die wird es geben. Sogar wenn du nie dafür betest, sogar wenn du nicht daran glaubst, es wird sie geben. Weil Gott wird seinem Sohn eine würdige Braut geben. Er wird das tun. Der Sohn verdient als Lohn seines Leidens eine würdige Braut, über die er sich freuen kann. Das verdient der Sohn. Und menschlich gesprochen könnte man sagen, der Vater sitzt im Himmel, der Sohn schaut runter und sieht die Gemeinde und sagt, Vater, ist es dein Ernst? Hast du nicht eine andere für mich? Und der Vater sagt, mein Sohn, bleib ruhig, ich habe einen Plan, ich regel das. Du wirst nicht enttäuscht sein. Das ist total menschlich gesprochen, bitte. Das ist keine Theologie, das ist einfach nur. Gott weiß, es wird ein herrliches Ende geben und der Sohn wird nicht enttäuscht werden, sondern es wird ein allergewaltigste Tag in seinem Leben sein. Die Braut zu sehen. Den König verlangt nach deiner Schönheit, heißt es. Und die Schönheit wird er sehen. Weil der Vater einen Plan hat. Und jeder Vater, der halbwüchsige oder erwachsene Kinder im heiratsfähigen Alter hat, hat eine Sehnsucht, dass seine Kinder einen vernünftigen Ehepartner bekommen. Und das noch viel mehr ist im Herzen des Vaters. Der Vater wird seinen Sohn überraschen und glücklich machen. Mit einer herrlichen, wunderschönen, reinen Braut. Und das, was im Herzen Jesu wohnt und lebt, wird in ihr wohnen. Es wird so sein. Alles andere wäre unseres Gottes nicht würdig. Halleluja. Halleluja.